von meiner Seite. Schön, wieder hier bei euch zu sein. Das ist doch wieder ein halbes Jahr her oder so. Ich habe mal so eine Frage, die muss jetzt mal interaktiv werden. Am Anfang, vorgestern Abend ging es durch die Nachrichten, dass irgend so ein General in Russland Herrn Putin den Ratschlag gab, er solle doch jetzt mal endlich nukleare Waffen einsetzen. Und dann kommt vielleicht auch mal wieder eine Idee von jemand anders, wenn man den nächsten Sender anmacht, dass möglicherweise das Gas noch mal ein bisschen teurer wird. Ich wollte mal eben ganz kurz fragen, Marco, darf ich dich mal ganz kurz was fragen? Wie diese ganzen, das kommt jetzt leider nicht drauf, kann ich mich erinnern, wenn diese ganzen Nachrichten so siehst, was macht das mit dir? Dann mach's kurz.
Ich habe einen Grundfrieden dabei, weil ich weiß, Gott hat das alles in der Hand, aber trotzdem macht man sich irgendwie einen oder anderen Gedanken, wenn man einen oder anderen Gedanken
hat. Barbara, was war das mit dir?
Ja, ähnlich würde ich das ausdrücken. So, beides.
Okay. Könnte man das zusammenfassen auch ein bisschen mit Angst? Wer von euch, jetzt kommt es auf Ehrlichkeit an. Wer von euch hat in der heutigen Zeit auch manchmal Angst? Ist immer die Frage, wovor? Okay, ich kann es verstehen, weil du sagst, aber ich glaube, das ist ein Ding, wo wir auch als Christen ehrlich zu uns selber sein sollten und müssen, dass wir natürlich auch mit Angst zu tun haben. Mein Thema heute Morgen ist, wenn die Angst kommt. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ach nee, das ist aber jetzt nicht so ermutigend heute Morgen, über Angst nachzudenken. Ich hoffe, dass ich mich und dich, uns gemeinsam trotzdem in irgendeiner Form ermutige, weil ich glaube, dass Gott uns etwas anderes geben will, auch wenn die Zeiten sehr schwierig sind, wie wir auch mit Ängsten, mit Sorgen, mit Fragen, du sagst, das würde eine längere Zeit dauern, das alles zu erklären, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, wir brauchen auch als Christen eine gegenseitige Ermutigung in so einer Zeit. Also bin jetzt 63 Jahre alt und ich habe noch niemals in meinem Leben eine solch herausfordernde Zeit erlebt wie jetzt, hier und heute. Wir sind die Generation, der es sehr gut ging. Wir haben alles gehabt, haben wir immer noch, übrigens, nicht vergessen. Uns geht's gut, Dankbarkeit, anderes Thema, aber nicht vergessen. Aber das, was gerade so abgeht, da muss ich schon sagen, das ist schon krass. In vielerlei Hinsicht. Und ich habe auch morgen noch nicht die Idee, hier ein Rezeptbuch vorzustellen, wie gehe ich als Christ mit meiner Angst um. Es gibt nämlich kein Rezeptbuch, weil wir alle unterschiedlich sind, eine andere DNA haben. Jeder hat so seine, der eine ist ein bisschen mutiger, ein bisschen gelassener, der andere ist eher ängstlich. Zu der Truppe, die manche lieben, gehöre ich dann auch oft. Ich bin dann eher so, Und ihr könnt mir wirklich glauben, wenn ich über dieses Thema versuche, ein paar Dinge zu sagen, dann stehe ich hier nicht als der drei Stufen über euch stehende Prediger, der es weiß, wie es geht, sondern ich bin wirklich, ich rede nicht wie ein Blinder von der Farbe. Dieses Beispiel war gut. Es beschäftigt mich, muss ich schon ehrlicherweise sagen. Aber ich sage euch mal zuerst, worüber ich nicht sprechen werde, wenn es um das Thema Angst geht heute Morgen. Ich spreche nicht über eine ganz normale, in uns Menschen hineingelegte Angst. Was meine ich damit? Gibt es Leute hier, die joggen? Das ist aber ziemlich wenig. Aber egal. Interessante Idee für euch, die ihr joggt. Ihr joggt durch den Wald und auf einmal seht ihr eine Wildschweinmama. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleinen Brachen heißt die, glaube ich. Kann das sein, heißen die so, wie auch immer die auch heißen. Und dann denkst du als guter Jogger, ich zücke mein Handy und werde jetzt mal ganz schnell diese wunderschöne, diese süße Familie aufnehmen. Aber innen drin merkst du, ich sollte jetzt ganz schnell laufen, weil das ist nicht gut. Das ist so eine Grundangst in dir, die der du nachgehen sollst. Es gibt Situationen, da macht es wirklich Sinn, auf diese Angst zu hören. Wenn du zum Beispiel Fußballfan bist, rate ich dir, nicht mit einem blau-weißen Trikot die gelbe Wand hier zu sehen. Das ist einfach dumm, wenn man es machen würde. Folge deiner Angst und lebe sie. Also keine Sorge, diese Angst ist von Gott in der Schöpfung in uns hineingelegt. Ich werde auch als zweites nicht sprechen über eine sogenannte generalisierte Angststörung, so ein Fachausdruck. Es gibt Menschen, die haben einfach eine Dauerangst. Die können manchmal kaum atmen. Die sind einfach voller Angst und wissen gar nicht, worum es geht. Das ist etwas, was man anders mit umgehen muss. Da werde ich nicht drüber sprechen, weil das heute Morgen nicht dran wäre. Ich werde auch nicht sprechen über eine immer wiederkehrende Panikattacke. Ihr wisst, was eine Panikattacke ist. Ich weiß das sehr gut. Und darum geht es heute Morgen auch nicht. Und ich werde auch nicht sprechen über sogenannte Phobien. Also wenn die Spinne im Badezimmer auftaucht und der laute Schrei durchs Haus gellt und du die Spinne nicht ertragen kannst. Das ist eine kleine, süße, schnuckelige Phobie. Nur wenn du natürlich damit völlig kaputt gehst, ist das auch nicht wirklich lustig. Aber all diese Punkte werde ich nicht besprechen. Ich möchte etwas sagen, habe auch gleich nur drei Punkte, über Ängste im Allgemeinen, die sehr wohl ihre Berechtigung haben. Ich habe gerade diesen Ausspruch von diesem General in der Ukraine, in Russland gesagt. Das ist ja sehr wohl eine berechtigte Angst, dass irgendwann irgendjemand auf einen Knopf drückt. Ich kann die Angst verstehen, muss ich schon sagen. Und ich habe vor 2 Wochen bei mir in der Firma von unserem Energieversorger die Rechnung bekommen, wie es jetzt so in der nächsten Zeit weitergeht. Da habe ich sehr genossen, dass ich einen sehr bequemen Bürostuhl habe, weil im Stehen hätte ich es nie genossen. Ich kann verstehen, dass du, wenn du denkst, boah, was passiert, wie soll ich denn die Energiekosten tragen? Ich kann verstehen, dass du Angst vor Preisanstieg, vor Inflation, das sind ja alles Dinge, da leben wir Christen ja mittendrin. Ist ja nicht so, als wenn wir werden ja oft als die Abgesonderten gesehen. Aber wir sind nicht abgesondert. Wir sind in der Welt, mittendrin. Und es ist völlig normal, dass du vor diesen Dingen Angst hast. Vor der nächsten Corona-Welle, aber Karl warnt schon wieder seit Monaten. Die kommt bestimmt, sagt er schon. Aber dann hast du Angst davor. Vor Krankheit, vor Tod. Es gibt so viele normale Ängste, die wirklich, wirklich nachvollziehbar sind. Wirklich nachvollziehbar. Und ich würde ihnen niemals es nicht trauen, die einfach so vom Tisch zu wischen nach dem Motto, wir haben doch Jesus, alles ist gut. Oder stimmt. Ganz am Ende ist das die einzige Möglichkeit, die wir haben, um da durchzukommen. Wir haben Jesus und das ist gut. Ich erlebe das oft, viel zu oft, dass ich nachts wach werde. Und dann kommt so, kennst du das, wenn die kleinen Kameraden so über die Bettdecke laufen, kennst du das schon mal erlebt? Das sind aber nicht die fröhlichen Jungs, die dir Lieder in die Ohren säuseln, sondern das sind die Kameraden, die dir all das Negative, was gerade vielleicht in deinem Leben stattfindet, nochmal so sehr deutlich machen. Und dann ist vorbei mit Schlaf und dann fängt man an, in so eine Spirale zu gehen und die endet nicht gut. Da ist es so gut, dass wir als Menschen, die hinter Jesus hergehen, einen Gott im Himmel sagen, das muss jetzt bitte enden, Jesus, nimm diese Gedanken weg. Also am Ende ist es so, mit unseren Ängsten gehen wir damit um, weil wir Jesus haben. Und Jesus hat eine Antwort für uns. Aber wir müssen trotzdem lernen, damit umzugehen. Und ich habe diese 3 Punkte, die ich euch gerne mit euch teilen möchte. Der 1. Punkt heißt, Überschrift, ich bin mit meiner Angst nicht allein. Wenn du die Bibel aufschlägst, stellst du interessante Sachen fest. Unter anderem stellst du fest, dass da sehr viele Menschen, Männer und Frauen Gottes, beschrieben werden, die richtig Schiss haben. So Gideon zum Beispiel. Das Volk wurde angegriffen immer wieder und der Junge, der hat sich gedacht, das letzte bisschen Essen, was ich noch habe, nehme ich mit in so eine Höhle und dann versuche ich das irgendwie klar zu kriegen. Aber nur ja, nicht ans Tageslicht, das ist mir zu gefährlich. Der Junge hatte Angst. Verstehe ich. Oder so ein Elia, das war ein Prophet, also jemand, der wusste, der mit Gott im Gespräch war, der hat Siege errungen ohne Ende. Er hat Priester vom Baal, also Teufelspriester sozusagen, um die Ecke gebracht. Und dann kommt so eine Frau, so eine Königin und sagt zu ihm, wenn ich dich erwische, und dann zuckt er zusammen und haut ab, bekommt Angst, bekommt Depression und ist völlig am Ende. Und so könnte ich dir jetzt viele Beispiele nennen aus der Bibel, wo Leute mit Ängsten zu tun haben. Leute wie du und ich, die ein Stück weit Existenzangst haben, die Angst haben zu versagen, die Angst haben vor Ablehnung, Angst haben nicht angenommen zu werden und so weiter. Und von daher, ich weiß nicht, ob du damit sagst was, aber du und ich, wir müssen uns keinen Kopf machen, wenn diese Angst da ist. Wir sind mit dieser Angst nicht allein. Das ist nichts Ungeistliches. Ich habe Angst. Wie kann das sein als Christ? Es ist nichts Ungeistliches. Du bist mit deiner Angst nicht allein. Und Jesus sagt das so schön in Johannes 16, 33. Mich ermutigt dieser Vers. Da sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Ist noch klar. Aber seid getrost, oder eine andere Übersetzung sagt, lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt überwunden. Jetzt kommt sozusagen Jesus auf die Bühne, auf die Bildfläche. Und das führt direkt zum zweiten Schritt, zum zweiten Punkt, den ich ganz wichtig finde. Der zweite Punkt heißt, Jesus ist der sich mit der Angst auskennt. Erster Punkt, du bist mit deiner Angst nicht allein. Ich bin mit meiner Angst nicht allein. Zweiter Punkt, Jesus ist der sich mit der Angst auskennt. Ich lese euch einen Text vor, um das nochmal klar zu machen. Hätte man auch sehr gut heute Morgen lesen können. Das passt sehr schön zu diesem, was wir heute Morgen auch so erleben durften hier. Lukas 22, 39. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen, sagt er zu ihnen, betet darum, dass ihr der kommenden Versuchung widerstehen könnt. Er entfernte sich ein kleines Stück von ihnen, kniete nieder und betete, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, wie ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel, gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ich glaube, die Angst von Jesus hat noch keiner von uns gehabt. Definitiv nicht. Also wenn sich jemand mit der Angst auskennt, dann ist es Jesus selber. Und weißt du, warum ich das so wichtig finde? Wenn ich Angst habe, wenn du Angst hast, dann wird Jesus nicht auf dich zugehen und sagen, Mensch, stell dich doch mal nicht so an. Stell dich doch mal bloß nicht so an. Und er wird auch nicht sagen, Mensch, sei doch nicht so ein Angsthase. In der Schule, wenn man da öfter schon mal mitmacht, dann ist man auch immer ein Angsthase. Das will man ja nicht hören. Wird Jesus niemals uns sagen. Er wird auch nicht sagen, dann sei mal nicht so eine unglaubliche Drama-Queen. Das kommt nicht über seine Lippen. Und er wird auch nicht sagen, und das ist oft so, dass der fromme Mantel, was? So wenig Glauben hast du? Das geht doch gar nicht. All diese Sätze wird er nicht zu dir sagen, weil er weiß, was Angst ist. Und er hat Verständnis dafür, dass wir Angst haben. Er weiß es so genau. Aber er wird was anderes sagen. Eine Stelle, eine meiner wirklich liebsten, mit meiner liebsten Stellen der Bibel, da mehrere von, aber dazu gehört diese Stelle auch. Matthäus 11, 28. Wer die nicht eingerahmt hat, irgendwo bei sich zu Hause, sollte das tun. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir. Übrigens, da gehört eine gewisse Aktivität unsererseits zu. Wir gehen auf Jesus zu. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich, sagt Jesus, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an, lernt von mir, denn ich gehe, so schön, ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das entlastet. Wir haben Lasten und das entlastet. Ein Rat dazu. Im normalen Leben ist das ja so, wenn man ein Problem hat. Mir geht das oft so, wenn ich ein Problem habe oder eine Sorge habe, dann rede ich mit meiner Frau und wir beide sprechen über die Sache, die mich gerade bewegt. Und am Ende des Gesprächs hat sich das Problem noch nicht gelöst. Aber ich habe erst mal darüber gesprochen. Und das rate ich dir, auch wenn du vielleicht denkst, mein Problem wird sich ja nie lösen. Ich warte doch schon so lange auf Lösungen. Sprich einfach mit Jesus. Das Kommunizieren macht etwas mit deiner Seele. Es laut auszusprechen, es macht etwas mit dir. So wie man unter Freunden miteinander spricht, indem man sagt, was gerade schwierig ist im Leben. Allein die Sache auszusprechen, ist eine Entlastung. Mir geht das so. Habt ihr das schon mal erlebt? Kennt das jemand von euch? Wie gut das ist, über Dinge zu sprechen. Ja, die Angst ist dadurch noch nicht weg. Aber das Dritte ist nämlich das, dass Jesus der ist, der Angst in Hoffnung und in Zuversicht umwandeln möchte. Weißt du, so manche Sachen, die gerade so abgehen, da fühlt man sich so hilflos, kennst du das? Man würde manchmal sagen, es kann doch nicht wahr sein, was gerade hier so passiert. Ich würde da so gerne was dran ändern wollen. Egal welches Thema wir nehmen. Aber wir können da gerade fast nichts ändern. Man ist hilflos. Fühlt sich allein. Ich habe mal einen guten Spruch gelesen, ihr kennt ihn vielleicht. Manchmal stillt Jesus den Sturm um uns herum noch nicht. Aber er stillt den Sturm und die Angst in uns. Psalm 91 steht etwas ganz Tolles. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nah sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe von einer Geschichte gehört, irgendwo in England fand ein Kunstwettbewerb statt. Die Leute, die diesen Wettbewerb veranstalteten, sagten zu den Malern, bitte malt das Wort Frieden. Was ihr so unter Frieden euch vorstellt, das bringt auf die Leinwand. Ihr habt dafür, keine Ahnung, 2 Stunden Zeit. Und dann werden wir das als Jury prämieren und das beste Bild bekommt einen wunderbaren Preis. Und die Maler machen sich ans Werk und malen ihre Friedensbilder. Der eine malt vielleicht ein ruhiges Meer, eine untergehende Sonne, so ein bisschen Seeland, da wären wir jetzt auch gerne, gell? Das ist so ein bisschen so ein schönes Bild, wo man abends sitzt, ein Glas Wein trinkt und denkt, ach, schön. Und der Nächste macht vielleicht ein Bild von irgendeiner Almhütte, da weiden irgendwelche Kühe ganz lustig, fröhlich vor sich hin, Hintergrund die Schneeberge. Was für ein friedliches Bild. Die Jury geht nachher, als die Bilder alle fertig sind, so von einem zum anderen und sie sehen an diese friedlichen, friedvollen Bilder. Einer war auch noch ein bisschen politisch angehaucht, der hat auch so eine Friedenstaube gemalt und andere Sachen. Also es war viel Frieden da. Und dann geht die Jury zu einem besonderen Bild. Sie stellen sich davor, vor dieses Bild, und was sehen sie? Sie sehen ein tobendes Meer. Ich weiß nicht, ob du schon mal an der Algarve warst. Das sind so ganz starke Felsen. Ihr seht so ein Bild, wo die Felsen von dem Meer sozusagen überschäumt werden. Im Hintergrund dunkle Wolken, Blitze. Also etwas, wo wir sagen würden, jetzt aber ganz schnell rein an den offenen Kamin, das ist mir zu nass, zu kalt, zu. Und die Jury bleibt stehen, schaut sich das Bild an und eine halbe Stunde später wird die Jury bekannt geben, wer nun das gewonnen hat. Und stell dir vor, dieses Bild bekommt den ersten Preis. Und die anderen Maler, ich kann es mir so richtig vorstellen, die friedlichen Maler mit ihren Sonnenuntergängen, wie sie gesagt haben, wie kann dieses Bild den ersten Preis bekommen? Die Leute von der Jury sagen, schaut euch dieses Bild bitte mal ganz genau. Und dann schaut sich alle dieses Bild ganz genau an. Und dann sehen Sie, dass der Maler etwas gemalt hat. In diesem Fels hat er eine Felsspalte hineingemalt. Sehr sichtbar. Und in dieser Felsspalte war das Nest eines Adlers. Und da drin waren vier oder fünf kleine Adlerjungen, Gesundheit, die friedlich schliefen. Fünf Adler schliefen ganz friedlich. Draußen waren die Blitze, der Sturm, die Wogen, es war nicht schön. Die kleinen Jungen schliefen. Warum schliefen? Der Maler hat noch was gemacht. Er hat die Adlermutter gemalt, die sich sozusagen mit ausgebreiteten Flügeln vor diese Spalte gestellt hat. Sie bekam alles ab. Sie bekam alles ab. Den ganzen Sturm, die ganze Grausamkeit des Wetters, könnte man sagen. Aber sie blieb standhaft und die Jungen schliefen. Und ich glaube, das ist schwierig, ich weiß das. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube, das ist das Ziel, was Jesus hat. Er sagt dir, und das steht ja eindeutig hier, was wir gelesen haben, Psalm 91, dass er seine Flügel ausbreitet und dass er ein Schild ist für uns und dass wir letztendlich keine Angst haben müssen. Er ist ein liebender Gott. Vielleicht ist es oft so, dass wir nochmal neu unsere Perspektive verändern müssen. Ganz praktisch, ich habe zum Beispiel aufgehört, ich habe schon wochenlang keine öffentlich-rechtlichen Nachrichten mehr angesehen. Ich mache es einfach nicht mehr, weil das beeinflusst mich negativ. Aber wenn du die Perspektive wechselst, wie ist das gerade? Das habt ihr gut mitgedacht. Da ist diese Perspektive, das Kreuz. Ich glaube, wir brauchen jeden Tag neu diesen Perspektivenwechsel, zu sehen, was ist denn das Stärkere? Der Mann vom Kreuz oder all die Mächtigen dieser Welt? Der Mann vom Kreuz oder meine Situation? Ich will keine Situation kleinreden. Never. Aber es ist so, dass der Mann vom Kreuz immer der Stärkere ist. Einer der bedeutendsten Könige von Israel, vielleicht der bedeutendste David, schreibt in Psalm 57, erbarme dich über mich, oh Gott, erbarme dich. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz, wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet. So will ich mich bei dir bergen, bis die Gefahr vorüber ist. Zu Gott im Höchsten schreie ich, zu ihm, der alles für mich zu einem guten Ende führt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken. Der Gott wird zu mir halten. Er ist treu. Ich wünsche mir und dir, egal wie es dir vielleicht heute geht, egal wie es dir schon länger geht, egal was noch kommt, und ich merke, dass ich da sehr vorsichtig bin mit dem, was ich jetzt gerade sage, aber ich wünsche uns, dass wir diesen Frieden, dieses in uns, diese Kraft des Himmels, dieses Getragenwerden, dieses Geschütztsein, dass wir das nochmal ganz neu erleben. Und vielleicht musst du nochmal neu auf diesen Jesus zugehen. Es ist ja so, wir als Christen sind ja auch nicht jeden Tag gleich gut drauf. Wir leben ja auch kein Dauerabo der Geistlichkeit. Sondern müssen wir jeden Tag neu ein Stück weit entscheiden, ich will es mit diesem Jesus heute Morgen wieder wagen. Ich will heute mit diesem Jesus unterwegs sein. Wir hätten gerne so ein Abo. Wir entscheiden uns, wir sind mit dir unterwegs, Jesus, und dann haben wir erstmal für 3 Monate alles geklärt. Muss man im Alten Testament nachlesen, als das Volk Israel ein paar Millionen Leute auszogen aus Ägypten, die brauchten zu essen, und Gott hat sich überlegt, ich werde jetzt keinen Kühlwagen mit denen mitschicken, wo die für die nächsten 4 Wochen was zu essen haben, sondern jeden Tag aufs Neue schicke ich denen das Manna vom Himmel. Jeden Tag, Tag für Tag, 40 Jahre lang. Nie auf Vorrat, aber immer frisch, immer essbar und immer gut. So ist das. Doch jeden Tag neu dürfen wir eine Entscheidung treffen. Jesus, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will mit dir gemeinsam gegen diese Ängste, gegen all das kämpfen, was mich runterzieht. Und dann sagt dieser Jesus zu seinen Jüngern, die auch eine Menge Last hatten, weil sie wussten, dass Jesus irgendwann gehen würde und sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Auch wenn ich nicht mehr da bin, sagt dieser Jesus zu den Jüngern damals, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das sagt er den Jüngern. Das sagt er dir und das sagt er mir. Er spricht von diesem Frieden. Wir wissen ja, dass die Bibel, das Neue Testament, in einer griechischen Sprache geschrieben worden ist. Und dann ist es übersetzt worden, unter anderem ins Deutsche, da gibt es eben nur dieses Wort, was wir mit Frieden sozusagen auslegen. Aber Jesus, als er damals gelebt hat, sprach er kein Griechisch und Deutsch sprach er ja auch nicht, sondern er sprach ja ein hebräisches Aramäisch, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich mal Folgendes gemacht, als ich vor ein paar Wochen mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Einfach mal nachgeschaut in einem hebräischen Wörterbuch, was da mit dem Namen, mit dem Wort Frieden alles so steht. Ihr kennt das Wort sofort, da steht Shalom. Das kennen wir von Israel genau. Aber was bedeutet Shalom im eigentlichen Sinne, wenn man die Bedeutung des Wortes in so einem Wörterbuch nachliest? Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Dieses Wort Shalom bedeutet Vollständigkeit, Erfolg, Sicherheit, Ruhe, Unversehrtheit, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Friede in Beziehungen, Gesundheit, Frieden anstelle von Krieg. Das bedeutet Shalom. Lass uns gegenseitig uns dieses Shalom, Friede sei mit dir zurufen. Diese tiefe Bedeutung dieses Wortes Shalom. Dann heißt es, wenn wir auf diesen Vers zurückgehen, den Jesus zu seinen Jüngern sagt, ja, meinen Shalom gebe ich euch. Einen Shalom, den niemand auf dieser Welt euch sonst geben kann. Ich wünsche mir das. Ich bin da noch oft ganz weit von weg. Und wir dürfen uns als Christen da gegenseitig wirklich ermutigen. In der Welt habt ihr Angst. Völlig normal. Aber dieser Friede Gottes, wie Paulus mal sagt, der größer ist als unser Verstand, viel mehr als wir denken können, viel mehr als unsere Intelligenz auf die Straße bringt, dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wie die Bibel sagt, dieser Shalom Gottes, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, das möchte Jesus für dein und für mein Leben. Eine einfache Message heute Morgen. Ich aber glaube, die wir sehr, sehr nötig haben, um als Christen weiter das zu sein, wofür wir hier sind. Menschen auf Jesus aufmerksam machen. Weißt du, wenn es uns so super gut geht, dann ist es ja alles so leicht, von Jesus und von der Herrlichkeit des Himmels und so zu sprechen. Aber wenn wir aus der Schwierigkeit unseres eigenen Lebens versuchen, an Jesus festzuhalten und wir wirklich diesen Shalom in uns haben, wird die Welt, wie wir so sagen, es sehen. Die Menschen werden es sehen. Und sie werden fragen. Ich muss euch sagen, ich habe in den letzten Monaten unendlich viele Gespräche in meinem Beruf gehabt, wo man nur ein klein bisschen antickt, was Glaube betrifft, und die Leute sofort ansprechen. Ihr glaubt nicht, wie weit offen viele Herzen zurzeit sind. Und ich wünsche dir und mir, dass wir das wahrnehmen und dass wir aus unserem persönlichen Shalom heraus die Botschaft von Jesus Christus, dem Retter der Welt, dem, der alles gut gemacht hat, einfach weitergeben. Das ist meine Message. Und ich würde euch gerne einen kurzen Segen am Ende dieses Gottesdienstes zusprechen. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Nimm die Hand von Jesus. Und glaube, dass sie dich hält. Sei gesegnet. Diese Hand hält über tiefem Grund, durch Stürme, bedingungslos. Sei gesegnet. Er, Jesus, verspricht mitzugehen durch Ängste, Zweifel, Trauer, Krankheit, Sorge und Unvergebenheit. Sei gesegnet. Vertraue ihm. Nimm seine Hand. Er geht mit. Er ist bei dir. Schon lange. Vielleicht hast du es aus den Augen verloren oder bloß noch nicht erkannt. Nimm seine Hand. Vertraue ihm. Sei gesegnet.